Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück mit einer ganz normalen Folge. Das gab es schon so lange nicht mehr.
Es ist eigentlich gar nicht mehr richtig, das Wort normal, weil es ist ja gar nicht mehr normal bei uns, was Normales zu machen.
Ja, wir hatten jetzt Paul Ripke, wir hatten eine Folge an der Strandbar, wir waren live in Bern, wir hatten letzte Woche Olli Dittrich ganz spontan, kurzfristig bei uns,
haben die Legende. Von der Tour weggeknapst und dann hier hingesetzt.
Aber es ist auch wirklich schön, mal wieder was in Anführungsstrichen nur zu zweit zu machen. Ganz intim, davon lebt ja dieses Format. Da freue ich mich jetzt wirklich drauf.
Ich freue mich wirklich auch drauf. Ich bin gespannt, was du so erlebt hast in den letzten paar Wochen.
Ich kann das so zurückgeben. Kann man sagen, ich kann die Vorfreude zurückgeben?
Ich teile deine Vorfreude, würde ich sagen. Oder? Ich teile Freude gibt man ja nicht zurück. Also das ist ja total despektierlich.
Aber du freust auf jeden Fall, hier, nimm wieder. Was ich auf jeden Fall nicht zurückhaben will, ist dein vollgerotztes Taschentuch, was da einfach so auf dem Tisch
das
liegt.
Das ist komplett neu noch. Das habe ich nur hier... Okay. Ja,
also die vollgerotzten Taschentücher drüben im Studio, im Schlafzimmer, sind auch komplett neu und sollen da genau so liegen.
Genau, das ist für, wenn dann später ein Museum über meine Nebenhöhlen eröffnet wird.
Das ist ein kleines Geschenk. Ja, vielen Dank, dann freue ich mich, was für Geschenke du noch so dabei hast für mich.
Ich würde sagen, nach dem Jingle finden wir es raus.
Los geht's.
Meine Damen und Herren, alle dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
Weißt du was, bevor es losgeht, mache ich jetzt noch die Kerze an. Du beschwerst dich ja immer, dass ich die Kerze nur dann anmache, wenn Gäste da sind. Shirley oder...
Ja, oder andere Leute, die hier rumfurzen und eine Duftkerze benötigen. Während Thomas die sinnliche, was ist es denn eigentlich? Was ist es für ein Vanille. Duft? Vanille.
Du kannst ja gerade nicht riechen.
Während Thomas die Vanillekerze für ein bisschen mehr Sinnlichkeit hier im Studio anmacht, möchte ich darauf hinweisen, dass wir noch zweimal in diesem Jahr mit diesem Podcast live auftreten. Und zwar in D&A der Dachregion. Also wir waren ja letztes Mal in Bern und dann sind wir im November noch einmal in Köln und dann beenden wir quasi unser Tourjahr mit Hazel Thomas Hörerlebnis in Wien am 3.12. Für beide gibt es wirklich noch wenige Karten. Also
ich
wenn
war
ihr
selber
dabei
überrascht,
wollt,
also im Globe sind schon 600 Karten verkauft, das
was
ist wirklich krass.
Echt auch komisch ist, also weil die gesagt jetzt, haben, die wollen nur 400 verkaufen
also,
überhaupt.
Es wird jetzt schon der mit Abstand größte Live-Podcast, den wir je hatten. Ich glaube, in das Globe gehen 1000 Leute rein.
Ja, also wenn ihr und 399 Freunde sehr, sehr schnell seid, könnt ihr alle noch kommen.
Genau, und eigentlich wollten sie den zur Hälfte abhängen, dann wäre der jetzt schon mehr als voll. Also unglaublich, also ich konnte es wirklich nicht glauben.
Aber ich muss ja auch ehrlich sagen, ich liebe Wien.
Ich weiß, das Wort unglaublich wird so ein bisschen inflationär benutzt, aber in dem Fall also echt krass.
Aber findest du wirklich, dass es inflationär benutzt wird? Weil ich finde ja, je mehr Wissen es allgemein gibt, desto weniger kann man einfach glauben. Also ich finde, es gibt immer mehr Gründe dafür, das Wort unglaublich zu benutzen.
Ja.
Also gerade in unserem Leben, ich finde, uns passieren ja gar keine normalen Sachen mehr.
Ja, das stimmt. Uns passieren wirklich sonderbare Dinge. Jedenfalls gibt es noch Karten und wir haben die Links in den Shownotes, also in der Beschreibung der Podcast-Folge. Hat sich das Wort Shownotes eigentlich mittlerweile etabliert, weil ich erkläre das immer noch dazu, aber wissen Leute mittlerweile, was Shownotes sind?
Also ich weiß, was es ist und das ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt eigentlich, dass ungefähr 90% der Bevölkerung das auch wissen. Weil wenn es so um irgendwelche Accessoires bei digitalen Produkten geht, da bin ich ja immer die Allerletzte. Und deswegen denke ich jetzt eigentlich, wissen es alle. Ich bin so wie der Besenwagen bei einem Marathon, der dann so hinten langläuft und so, ich hab's jetzt auch verstanden, 6 Stunden sind rum,
du
seid ihr schon
deutsche,
angekommen?
Du bist der deutsche Michel oder was? Die deutsche Michaela.
Genau.
Mit so einer Schlafmütze. Und was hat der deutsche Michel eigentlich?
Ich kenne das
so?
Gar nicht. Gibt's das wirklich, der
deutsche
Michel?
Ja, das ist
ich
so wie immer, das Maskottchen so von Deutschland.
Was?
Ja, ja.
Ich dachte, Bernd, das Brot ist das Maskottchen von Deutschland. Ein
warte,
klinisch depressiver Leib Brot. Der abends drüber redet, wie geil das wird, wenn dann endlich morgens wieder das Fernsehprogramm losgeht.
Hast du noch nie den deutschen Michel gesehen?
Ich glaube nicht, nee.
Krass, dann merkt
der Deutsche,
man nicht,
dass ich dachte, das ist einfach so ein Spruch, so wie, was gibt's denn noch für Sprüche? So die, Die unsichtbare Hand.
Die unsichtbare Hand. Das ist überhaupt kein Spruch.
Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen, ich habe den Touch verloren.
Du hast nicht nur deine
das
Nase,
ist der
sondern,
deutsche Michel.
Ja, du hast nicht nur deine Nase, sondern auch dein Gehirn verklebt.
Nee,
ja,
ich glaube,
so,
mein Gehirn besteht ein einfach nur aus Eiter. Ach so, der sieht einfach aus wie jeder Side-Character.
Ja, eine Pfeife hat der noch. Also der
jeder,
hat eine Mütze und eine Pfeife.
Jeder unwichtige Charakter bei Max und Moritz ist der deutsche Michel.
Genau.
Unsichtbare
und was Hand
hat der
für ist ja was anderes. Unsichtbare Hand ist, wie heißt der berühmte Ökonom?
Der Mensch ist das Menschenwolf.
Nein, das ist wieder was anderes.
Wieder was anderes? Ich weiß gerade gar nichts.
Du laberst einfach
wirklich,
Scheiße
ich bin,
den ganzen Tag.
Nee, ich bin wirklich, man hört es mir an und man sieht es mir an und man merkt es mir vor allem an. Ich bin angeschlagen mit einem riesigen Hammer. Und einer
Adam
Sichel.
Adam Smith. Und ich glaube, Menschenwolf ist, glaube ich, Tom Locke. Kann das sein?
Ja.
Ja, okay.
Adam Smith ist auch so, also das ist ja wirklich ein NPC-Name. Das ist, dieser Name
Michael
ist,
Schmidt. Ja?
Dieser Name ist geradezu goofy, wollte ich sagen, würde Susanne Daubner jetzt sagen. Aber
hast du denn überhaupt Content dabei heute?
Ich habe total viel Content
okay,
dabei.
Ja,
ich möchte mit dir reden. Erstmal.
Du tust nämlich schon so, als würdest du Zeit schinden nach 5 Minuten.
Das ist das Geheimnis dieser Ehe. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. So, Schatz, wie kriegen wir die nächsten 70 Jahre rum? Du, ich wollte dir gratulieren. Du hast nämlich alleine eine Folge aufgenommen. HTH Wildcard mit Pfleger Ricardo. Ich liebe auch den Namen Pfleger Ricardo. Das
ich
klingt wie so ein
immer
Pokémon.
Ganz, also ich sage auch immer Pfleger Ricardo. Ich sage nie eins von beiden. Das
ja,
ist so,
oder?
So wie Till Reiners. Das sage ich auch immer zusammen.
Es ist
immer,
so wie Karl der Große oder so. Pfleger
ja, genau.
Ricardo, Karl der Große. Das ist halt der Pfleger und der heißt Ricardo. Und es ist richtig gute Folge geworden. Du hast die ganz allein, also ganz allein, ich meine du halt alleine und mit Ricardo
ganz alleine
im Studio
aufgenommen.
Ja, ich habe während der Aufnahme schon so an dich gedacht und dachte so, ach, konnte der Phobas denn das und wie geht es ihm denn dabei? Wie war das denn, ohne mich eine Folge aufzunehmen?
Ja, es war in dem Fall wirklich rough, weil ich in der Nacht davor, ich bin nach Hamburg gefahren, hab mir dort Hamilton angeschaut und eine Folge aufgenommen mit Alex Stolt, dem Comedian von 4 Feinden. Die kommt auch noch. Und dann habe ich in so einem Hotel geschlafen, weil ich am nächsten Morgen gleich weiter nach Berlin musste. Und das Hotel war so direkt am Hauptbahnhof und es war wirklich so, also es hatte ein Bett und wenigstens keine Lüftung. Ich mag ja Hotels, die keine Lüftungen haben.
Ja, aber
es war
kann auch
so,
nicht gut sein, wenn es keine Lüftung hat. Also es war zumindest nicht laut, aber es war stickig.
Ich hatte das Gefühl, als schlafe ich zwischen einer Ratte und einer Taube.
Und das war wahrscheinlich auch so, weil Hamburg, finde ich, ist so eine Stadt, die wahnsinnig schön sein kann, aber auch unglaublich räudig. Also wirklich fürchterlich. Ey, so dieses ganze nautische, diese Verherrlichung von diesem maritimen Element, das ist doch einfach nur nervig. Alles ist kaputt, weil es am Wasser ist. Es ist immer diese Möwen, die so rumschreien.
Alles stinkt nach Fisch.
Genau, irgendwie der wie heißt der, dieser
Aalverkäufer. Die Hafenhuren,
die dann so mit ihren Zehennägeln an der Tür kratzen und fragen, ob du eine Lüftung hast und sagst, nee, ja, dann komm ich nicht rein.
Also ganz ehrlich, ich hab's wirklich genossen in Hamburg. Ich will gar nichts Falsches sagen.
Okay.
Und ich habe einiges Interessantes über die Hamburger Comedy-Szene erfahren, dass die nämlich gar nicht so scheiße ist, wie man denkt. Und vor allem besser als die Kölner und besser, also die auf jeden Fall zweitbeste mit Berlin.
Was heißt denn besser? Also einfach mehr Möglichkeiten für Leute, die erst gerade anfangen, netteres Publikum, lustigere Gags oder wie ist es besser?
Es sind nicht ganz so viele Open Mics wie in Berlin. Aber dafür sind die Open Mics gut. Also
okay.
Es ist ja nicht so, du tingelst von einem Restaurant zum anderen, wo irgendwie 3 versoffene Studenten hocken und so müde klatschen.
Die auch nur da drin hocken, weil es draußen regnet?
Genau, wie es in Berlin sein kann. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass Berlin irgendwie grundsätzlich scheiße ist. Also Berlin hat ja einfach wahnsinnig viele Open Mics mittlerweile. Ich glaube, 100 monatlich stattfindende Open Mics. Also du kannst,
ich glaube sogar noch mehr.
Du kannst irgendwie zu 3 Open Mics am Tag gehen. Das hat, glaube ich, sogar mehr englischsprachige Open Mics als deutschsprachige. Also es gibt einfach sehr, 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 sehr viel. Und was ich schön finde, ist ja, dass mittlerweile diese ganzen, das ganze Talent, was dort ist, auch anerkannt wird. Also dass es zum Beispiel Formate gibt wie Falsch, aber lustig, die jetzt ganz viele junge, neue Stand-up-Comedians aus Berlin groß machen. Das finde ich cool.
Und das Format macht ja auch Stand-up an sich groß. Also ich habe
genau.
Das Gefühl, im Vergleich zu vor 5 Jahren wissen die Leute heute, was Stand-up-Comedy ist.
Ja, und sie schätzen live grundsätzlich auch mehr wert. Das merken wir ja auch bei unseren Live-Folgen, dass es immer mehr Feedback gibt zu den Live-Folgen als sonst, weil es einfach irgendwie mittlerweile auch als ein Skill gesehen wird, dass man vor Publikum reden kann und auf Effekt reden kann. Und in Hamburg gibt's halt weniger Open Mics, die sind dann dafür aber gut. Da sind dann halt immer 100 Leute im Publikum. Du kannst halt nicht dann, 15 Mal in der Woche auftreten, wie in Berlin. Aber
Schade.
Das muss man ja vielleicht
Ach,
auch
Mann,
nicht.
Das wäre doch so eine schnelle Art, um sich einen Burnout
Ja, das Problem in Berlin kann halt sein als Comedian, dass man dann 3 Shows am Tag spielt, aber dann dazwischen gar nicht sein Material überarbeitet und dann bringt's einem gar nichts.
Ja, und wenn du dann wechselst von einem Publikum, wo 20 Leute sitzen, die mega Ahnung haben, und dann gehst du zu 3 Leuten, die einfach wirklich nur da sitzen, weil es draußen regnet, was willst du denn da auch an deinem Material arbeiten? Also dann ist es ja wie nur die Worte laut sagen üben. Das kannst du auch zu Hause machen.
Ja, und dann war ich halt in diesem Hotel, hatte halt irgendwie gefühlt 1 Sekunde geschlafen, bin nach Berlin und
aber war die Sekunde gut? War das 1 Sekunde tief? Oder?
Nee, es war wirklich
eine schlechte
Sekunde. Wirklich so mittel. Und ich habe mir in Hamburg Hamilton angeschaut. Ich habe schon bei Olli Dittrich ein bisschen darüber geredet, in der Olli Dittrich-Folge. Und ich war echt positiv überrascht. Also es war so... Es war jetzt nicht besser als auf Englisch und in New York oder London, aber es war schon, ich weiß, du findest Hamilton ja grundsätzlich cringy und alles, was deutschsprachig ist, eh.
Also das Musical, nicht die Person, über die Person, keine Cringe-Gefühle.
Ich glaube, über die Person weiß man auch gar nicht so wahnsinnig viel, beziehungsweise alles, was man über die weiß, ist...
Gerappt.
Bisschen schwierig. Also es ist halt auch schwierig, Personen, die vor 300 Jahren gelebt haben, nach heutigen Standards zu messen. Also
klar.
Stichwort Huren und was die alles gemacht haben. Die haben doch irgendwie hinter den Vorhang geschissen und so. Das hat auch so früher so total gestunken überall.
Das denke ich mir aber auch immer bei so...
Die Scheiße ist so die Straße runtergelaufen.
Bei so alten Filmen, wenn die so Liebesszenen haben, denke ich mir immer so, die haben noch nicht mal Zahnbürsten. So ekelhaft.
Ja, man denkt ja auch immer bei Köln so, ach cool, da wurde Parfum erfunden. Ja, da hat es halt einfach total gestunken.
Und
anstatt mal ein bisschen sauber zu machen, ein bisschen Cleanup zu machen, haben die dann einfach Alkohol genommen, irgendwas reingeschmissen und drüber geschüttet.
Ja, da haben sie dann so in der Schublade gewühlt und die Socke, die am wenigsten stinkt, noch in den Alkohol gedippt, damit der ein bisschen nach was anderem riecht. Und dann haben sie einfach mit einem Gestank den anderen übertüncht. Das fand ich auch bei Game of Thrones so, also ich habe das ja nie so wirklich gesehen, aber mit dir so ein bisschen. Und da gab es doch diese Geschwister, die dann miteinander Sex haben. Und alle so, das sind Geschwister. Und ich dachte, das ist wirklich das geringste Problem an dieser Gesamtsituation. Das sind 2 müffelnde Erwachsene, die ernstzunehmende Krankheiten haben und rein statistisch betrachtet an ihrem Lebensende jetzt nochmal Sex miteinander haben. Das ist mir wirklich egal, dass die miteinander verwandt sind.
Muss ich dabei denken.
Ja, kann man meine Lippen mit einer knusprigen Kruste. Ich glaube, dass die beide auch verkrustet waren, tatsächlich. Naja,
nee, und Hamilton war wirklich gut. Aber was tatsächlich ein bisschen schwierig war, dass manche, also Musical-Darstellerinnen, habe ich das Gefühl, sind oft international. Also die können meistens dann nicht... Du kannst es dir, glaube ich, als Musical-Darstellerin nicht leisten, nur deutschsprachig zu sein, weil da gibt es einfach zu wenig Angebot.
Ja.
Also da kann es einfach dann sein, dass du arbeitslos wirst. Und deswegen sind nicht alle deutsche Muttersprachler. Und wenn die dann auch noch rappen und über ein historisches Thema in gebrochenem Deutsch, dann wird es halt richtig schwierig. Also dann ist es so über 3 Ecken.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich finde, das klingt total fürchterlich, aber...
Aber ich habe echt mehr verstanden auch als sonst. Weil ich finde ja Hamilton wirklich schwierig. Weil es gibt diese eine Stelle, da ist eine... zwei Leute haben, glaube ich, auch die gleichen Namen mal.
Ja, hat also nicht die Tochter von einem und die Freundin vom anderen, die sind aber nicht dieselbe Person, da gibt es ein Missverständnis.
Also, ja, irgendwie sowas. Also, es gibt immer diesen einen Song, dieses Theodora oder so, der ist so zwischendrin.
Heißt sie dann Theodora auf Deutsch oder Theodora? Weil das, finde ich, ist immer so eine Frage, wie übersetzt man es jetzt?
Manchmal haben die tatsächlich auch so Schlagwörter dann einfach auf Englisch gesagt.
Ah, okay.
Also so Shut Up and Listen oder irgendwie sowas.
Okay.
Aber nee, ich fand es wirklich interessant. Und
war da die Vorstellung kurz unterbrochen und man hat zum Publikum direkt gesprochen.
Ja, das ist ja auch ein bisschen Meta, dass der Hamilton so reinkommt und so voll viel rappt und dann kommt ein anderer und sagt so, talk less, smile more.
Ja.
Also das ist schon, also ich finde es schon clever gemacht. Man kann es auf jeden Fall anschauen. Aber ich verstehe auch, dass der Markt für dieses Stück in Deutschland begrenzt ist. Und an dem Abend war ein, ich glaube, Philipp Grass heißt er, hat es dirigiert. So eine Jazz-Koryphäe aus Süddeutschland.
Ach, also als so der Adam Smith der deutschen, genau, Dirigentenszene.
Aber die Hand war nicht unsichtbar, die hat man tatsächlich gesehen.
Nein, ja klar, und der Stock erst.
Und als der angekündigt wurde, haben die Leute wirklich geklatscht. Also es war, der scheint bekannt zu sein, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel passiert an diesem Wochenende. Und es war, also es freut mich, dass die Folge mit Pfleger Ricardo so gut ankam. Ich habe sehr viel Feedback dazu bekommen, auch dass das Thema halt grundsätzlich aufgegriffen wurde. Und Pfleger Ricardo, also ist einfach ein cooler Typ.
Ja,
also
ich mag den auch total. Ich weiß gar nicht genau warum, aber ich mag den einfach total.
Ja, der ist einfach cool. Also der ist einfach straight, nett. Der ist auch so ein bisschen witzig, wie er dann halt in der Podcast-Folge erstmal so über Caroline Kebekus und Karl Lauterbach hergezogen hat. Aber alles halt noch so im Rahmen, hatte ich so das Gefühl. Also es war so, ich meine, als Person der Öffentlichkeit muss man ja ein bisschen Kritik aushalten.
Man macht ja auch wirklich viel als Person der Öffentlichkeit, und dass das dann nicht nur sich mit Ruhm bekleckern lässt, ist ja auch klar.
Ja, man hat ja auch, darüber haben wir auch schon oft geredet, also ein sehr großes Team. Und es ist so ein bisschen wie, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also ja, so, dass dann halt irgendjemand zu irgendjemandem was sagt, was die Person in den falschen Hals kriegt, oder irgendjemand ist gestresst, übermüdet und dann fliegen halt mal kurz die Fetzen oder so. Das ist halt einfach so, und Geschichten dieser Art überraschen mich jetzt auch nicht oder so.
Ja, und ich kenne ja sowohl Caroline als auch Karl Lauterbach und ich mag die ja beide total. Also
ja, ja.
Ja. Und dann warst du danach direkt, willst du sagen, du warst in einer Achtsamkeitskur? Ich habe es jetzt einfach gesagt.
Ja, es war so eine Mischung aus einer, eine Burnout-Klinik und einem Tempel. Also es war ein Institut, aber Institut kann ja alles sein. Das ist wie Content Creator der Begriff.
Das ist eigentlich wie Gebäude einfach nur. Ich war in einer Räumlichkeit.
Ich habe nämlich mit einer Ärztin telefoniert, bevor ich nach Hamburg bin, und habe gesagt, boah, ich komme irgendwie gar nicht mehr runter. Ich habe das Gefühl, mir wird der Hals zugeschnürt. Mein Körper zuckt auch manchmal so. Ich habe manchmal einen flauen Magen. Ich schlafe nicht mehr richtig durch. Das hat sich ja alles schon so angedeutet. Ich glaube, ich habe mal im Podcast erzählt von der Panikattacke, die ich im Sommer mal hatte.
Ja, genau.
Und
eigentlich hat es sich seitdem nicht mehr so wirklich beruhigt. Und ich habe auch das Gefühl, du warst einfach nicht mehr so wirklich Teil des Zusammenlebens in der Familie. Also du warst so angespannt die ganze Zeit, hast auch nicht mehr die schönen Sachen so richtig genießen können und einfach ein bisschen neben sich stehen, kann man ja sagen.
Ja, oder halt zu sehr Teil der Familie, kann ja auch sein. Also ich habe halt einfach...
Ja, aber halt nicht bewusst so.
Ich habe halt viel funktioniert.
Genau. Und dann...
Und musste ich ja auch. Also das gehört ja auch leider dazu. Aber die Gefahr ist, dass so die Lebendigkeit verloren geht. Also dass man halt irgendwie, ich habe halt irgendwie gemerkt, so seit einem halben Jahr ungefähr habe ich zum Beispiel keine Zeit mehr, um mit jemandem ein Bier zu trinken mal. Oder um einfach mal 2 Stunden mit einem Kumpel zu telefonieren abends oder so.
Genau,
das ist
also
einfach
man
irgendwie
muss
so kein Wiggle Room.
Man
da
muss dann eigentlich gefühlt nur noch Termine machen, um überhaupt sowas ermöglichen zu können. Das ist dann aber wiederum ein Termin, der einen dann eigentlich auch nur noch stresst.
Also
und
man
dass
hat jeden
spontan
Tag, man
irgendetwas passiert, was unvorhergesehen, aber trotzdem positiv ist, das ist halt einfach nicht vorgekommen in den letzten 6 Monaten.
Selten, ja. Und man hat dann einfach Termin um Termin um Termin, und manche Termine sind privat, manche sind beruflich, manche machen Spaß, manche weniger, manche sind anstrengend, manche weniger. Aber es ist halt nicht mehr so, ich weiß auch nicht. Es war einfach dann irgendwie zu viel, und natürlich, wenn man dann noch wochenlang im Internet beschimpft wird und Morddrohungen und allen möglichen Hate abkriegt, macht es das nicht besser. Das war natürlich jetzt nicht der einzige Grund dafür, dass es mir so schlecht ging. Aber das war dann vielleicht noch so das i-Tüpfelchen obendrauf.
Und dann warst du da in Süddeutschland, Also ich habe das irgendwie rausgesucht im Internet und es war eigentlich ein ziemlicher Gamble, oder? Man wusste ja vorher nicht, wird das jetzt cool oder wird das jetzt doof für eine Woche? Mhm. Und es war aber, was würdest du sagen, ein voller Erfolg, oder? Also du redest eigentlich nur positiv davon. Ich finde sogar, und das hätte ich nicht erwartet, dass man innerhalb von 6 Tagen so eine Verbesserung wirklich auch spürt an dir, dass du diese Notbremse war es jetzt nicht, das klingt jetzt sehr, sehr alarmierend, aber dass du diese Auszeit total nutzen konntest und auch positiv in den Alltag jetzt übertragen kannst. Weil das ist ja dann das Essentielle. Du kannst ja nicht einfach irgendwie 3 Monate ballern und dann 6 Tage Pause und dann 3 Monate ballern und dann gibt es überhaupt keine Connection zwischen den 2 Elementen. Im Institut ist alles gut und außerhalb ist alles schrecklich. Aber ich habe schon das Gefühl, dass dein Leben wieder ein bisschen an Qualität gewonnen hat. Würdest du sagen, das stimmt?
Auf jeden Fall. Das ist auch genau die Gefahr. Also der Falk, so heißt der eine Therapeut, Heiler, wie auch immer man es nennen
Mentor.
Will. Mentor, der an dem Institut ist. Das Institut heißt Human Flow. Sage ich jetzt einfach auf die Gefahr hin, dass es total überfüllt sein wird in den nächsten Monaten und ich dann selber wahrscheinlich nicht mehr hingehen kann.
Dass dann Leute dich dort so mit Fanfragen nerven.
Das Interessante ist, allen Leuten, denen ich seitdem davon erzählt habe, also ich renne jetzt nicht rum und sage allen, ich war in der Kur und es war so geil, aber ich habe ja schon mit der ein oder anderen Person Kontakt gehabt und habe der dann davon erzählt, haben gemeint, boah, ich muss das unbedingt auch machen. Das klingt mega, mega cool.
Ach, cool.
Aber wie du halt sagst, die Frage ist nicht, was erlebe ich dort, sondern wie ist der Übertrag in meinen Alltag? So, und schaffe ich es halt eben, gewisse Ideen oder auch Übungen regelmäßig zu machen? Und die große Erkenntnis dort war, dass es nicht darum geht, einfach nur möglichst viele Werkzeuge anzuhäufen. Aha. Also irgendwelche Achtsamkeits- oder Verhaltenstools, weil das ist das Problem so ein bisschen bei zum Beispiel Verhaltenstherapie, dass man dann einfach lernt, wenn du gestresst bist, dann atme einfach 5-mal tief ein oder so.
Ja, oder diese
und
ganzen...
Dann hat man halt diese was weiß ich, 5 bis 20 Regeln. So, ich muss einfach immer das machen und abends nehme ich noch Melatonin und morgens gehe ich in die Eistonne.
Genau, also
und dann
diese ganzen Huberman-Jünger, die dann sagen, ja, also ich muss jetzt als erstes ins Licht und dann warte ich eine halbe Stunde und dann trinke ich meinen Kaffee und dann kann ich nämlich besser funktionieren. Man muss vielleicht auch nicht eine ganze Choreo aus dem Tag machen, damit man noch leistungsstärker wird.
Ja, aber wenn das halt, also jede Krücke bringt dich halt nur zu einem gewissen Punkt und die Dinge, die ich bei der Kur gelernt habe und versucht habe, da das Maximum rauszuholen oder nicht das Maximum rauszuholen, aber in die Thematik einzutauchen, das waren hauptsächlich Sachen, für die man nichts braucht.
Okay, also würdest du sagen, du hast was Neues gelernt oder sind es auch alles Sachen, die du eigentlich schon wusstest, die jetzt aber mit einem Fingerzeig auch nochmal von außen bestätigt und so betont wurden?
Die Frage ist nicht, Lernen ist halt rein kognitiv und ich würde sagen erfahren. Man muss halt gewisse Dinge erfahren. Also muss, und ich meine, wir alle wissen das, wir sind halt nicht nur Köpfe, sondern auch Körper.
Ja.
Und irgendwann, wenn man über einen längeren Zeitraum Stress hat, zeigen sich die Schmerzen ja auch körperlich, die man hat. Oder man schläft dann zum Beispiel schlecht, das ist ja auch was Körperliches. Und man muss lernen, regelmäßig in den Körper reinzuhören und auf den Körper zu achten. Und da kann man halt noch so viele Ura-Ringe oder Saunagänge oder Apple Watches oder Schrittzähler oder was weiß ich was haben. Das hält einen alles nicht davor ab und zu sich mal zu fragen. Und ich würde sagen, das muss man eigentlich täglich machen. Wie geht's mir denn gerade?
Ja.
Und ich habe jetzt halt angefangen, seitdem wieder wirklich jeden Tag zu meditieren, auch immer in der Früh, 15 Minuten. Und die Idee dabei ist, dass jetzt anders als Olli Dittrich das gesagt hat, man gar nicht so die spezielle Technik erstmal braucht oder sowas, sondern es geht wirklich einfach nur darum, sich selbst 15 Minuten zu schenken. Und die Frage ist halt so, wenn du dir nicht mal... Weil viele Leute werden dann gleich ängstlich und denken so, 15 Minuten, ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde.
Wann soll ich denn das noch reinquetschen?
Genau, aber die Frage ist so, wenn du dir nicht mal selber 15 Minuten schenken kannst. Was hast du denn dann eigentlich noch?
Ja, und wer hat denn dann Bock, dir 15 Minuten seiner Zeit
genau,
zu geben?
Genau. Also wenn nicht mal du dir so, also du brauchst ja nichts dafür. Du brauchst ja, es gibt so gewisse Sachen, atmen, fasten, meditieren, beten vielleicht auch oder irgendwelche Mantras aufsagen.
Also meine Meinung ist ja, beten ist eigentlich auch meditieren.
Ja, oder? Natürlich, genau. Und dafür braucht man nichts. Das ist nicht, also du brauchst nicht irgendwie den tollen Stuhl oder die coole Matte dafür. Oder
aber Thomas, das ist ja mega schwer in den Kapitalismus zu übertragen. Wie soll ich denn, kann ich jetzt daraus Gewinn schöpfen aus dieser Erkenntnis?
Ja, halt gar nicht.
Da zeigt dir die unsichtbare Hand einen Stinkefinger, würde ich mal sagen.
Es ist nicht skalierbar. Also das ist genau der Punkt, dass würdest es halt nicht darum geht, da das irgendwie zu optimieren, sondern es geht da auch gerade darum, Anfänger zu sein, zum Beispiel. Also Schüler, ganz klar.
Und auch offen vielleicht daran,
das ist auch nicht, also,
an die
dass
Idee
man,
zu gehen, dass
also
man nicht
alle Sachen,
weiß,
die ich dort gelernt habe, war noch nicht, ja, mach das jetzt jeden Tag, 10 Minuten, sondern einfach so, versuch halt das zu machen.
Gönnen wir das auch so vielleicht, oder?
Fünfmal die Woche ist besser als viermal die Woche, viermal die Woche ist besser als keinmal. Also so, weißt du, 10 Minuten sind besser als 8 Minuten, 15 Minuten wäre noch besser, so halt irgendwie.
Würdest du sagen, weil mir fällt auf, also das ist jetzt halt leider, oder was heißt leider, es ist halt einfach so, dass mir das auffällt, dass sehr, sehr viele Männer, die in hohen Positionen Karriere machen, mega ballern und dann irgendwie mit 50, 55 so komplett in die Krise fallen und dann fangen die an, wie besessen Rennrad zu fahren. Und das ist dann so ihre Me-Time. Und dann sind sie auch so übertrieben lang weg, also so 8 Stunden jeden Tag am Wochenende und dann noch unter der Woche jeden Abend 2 Stunden. Glaubst du, ist das so eine Art von Überkompensation für diese Me-Time, die man sich ja eigentlich schon früh und während man noch im Aufbau der Karriere oder es muss ja auch nicht Karriere sein, also einfach jeden Tag 15 Minuten ist, wird dann versucht wettzumachen mit irgendwie 8 Stunden jeden Samstag, die man sich Me-Time gönnt?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ein super Buch, das heißt Dopamin Nation. Mhm. Das kann ich jedem Herbie nur ans Herz legen von Anna Lempke, Dr. Anna Lempke. Und das handelt davon, wie unsere Welt voll ist von Angeboten, die oder von Dingen, in denen man sich verlieren kann. Mhm. Also es ist so, du magst, also das fängt an mit, sie hat angefangen, Fantasy-Romane zu lesen, irgendwie Twilight, und das fand sie dann mega geil, so diese Mischung aus Fantasy und Erotik und Spannung und sowas. Und dann hat sie irgendwann, ist sie da voll eingetaucht, hat halt nur noch Fantasy-Romane gelesen. Die sind noch immer schlechter geworden. Es war dann so Fanfiction. Und dann hatte sie ein Kindle. Dann lagen auch diese Bücher nicht mehr bei ihr zu Hause rum. Dann war es nicht so peinlich vor ihren Kindern und ihrem Mann. Und dann hat sie nur noch Fantasy-Romane gelesen und auch irgendwann eine Technik entwickelt, wie sie nur noch zu den entscheidenden Stellen vorblättern konnte, wo dann,
ach,
sich
krass,
die, wo dann,
okay,
sich der Vampir und der Werwolf treffen und küssen oder
also
was weiß ich.
Also wie sie
dann
so das reine MDMA aus Twilight rauskristallisieren konnte für sich,
genau,
selbst.
Genau, und irgendwann hat sie nicht mehr geschlafen, war nicht mehr richtig vorbereitet.
Okay, weil ich dachte jetzt ganz am Anfang, dass
hat ihre Familie vernachlässigt, ihren Mann vernachlässigt.
So ein bisschen lesen klingt ja eigentlich auch wie gute Nahrung für die Seele, aber wenn es dann natürlich so obsessiv wird und auch gar nichts Qualitatives mehr hat, das geht ja gar nicht.
Ja, und viele Menschen sind halt, denke ich, Suchtmenschen und man weiß ja mittlerweile auch, dass Süchte, also man denkt bei Süchten immer an Substanzen, aber dass die auch substanzlos sein können, also sowas wie Bildschirmsucht, Social Media Sucht, Videospielsucht und so weiter und so fort. Und klar, und dann ist es immer nur so ein einziges, das eine mit dem anderen versuchen aufzuwiegen und das geht halt nicht. Ich finde ja auch zum Beispiel, wenn Leute viel Geld verdienen, dann merkt man immer, dass am Anfang versuchen sie dann irgendwas zu füllen mit dem ganzen Geld. Also es ist ja auch so eine Binsenweisheit, so Geld macht nicht glücklich und sowas, was ja auch in Teilen nicht stimmt. Also natürlich ist es irgendwie heutzutage wichtig, sich Sachen kaufen zu können und immer ein bisschen was in der Hinterhand zu haben und so weiter. Aber irgendwann habe ich so das Gefühl, wenn Leute so diesen Rich Kids of Instagram Lifestyle fahren, dann merken sie, dass das Loch in sich nicht nur nicht gefüllt wird, sondern sogar vergrößert wird,
ja,
durch den ganzen Krempel. Und dass je mehr du versuchst, vor irgendwas wegzulaufen, desto mehr zeigt es sich eigentlich.
Aha.
Und,
weil du dich ja auch wirklich nicht damit befasst und dann dich auch nicht mit der Ausstattung von dem Loch auseinandersetzen kannst.
Also ich habe dann einfach halt so ein paar Ideen mitbekommen, ein paar Werkzeuge, Wege, die man weiterverfolgen könnte Theorien oder Schulen, in die man noch tiefer eintauchen könnte, wie man halt einfach lernt, ein bisschen mehr bei sich zu sein.
Wie groß würdest du sagen, ist der Faktor, dass man überhaupt sich eingesteht, ich brauche das jetzt und ich nehme mir jetzt auch diese Zeit und ich, ob das jetzt gönnen ist oder ich nehme mir jetzt halt einfach diese Zeit und benötige sie auch, um mal eine Woche lang mich nur um mich und mein Wohlbefinden zu kümmern.
Wie meinst du das?
Meine Theorie ist ja, dass damit schon der größte und wichtigste Schritt eigentlich erledigt ist. Dass man einfach sagt, das ist nicht einfach nur das. Weil oft sagen ja die Leute, ach so, du bist selbstständig und du hast ein kleines Kind und das ist halt irgendwie stressig. Ja, ist halt so. Geht dir halt jetzt scheiße. Wird jetzt halt auch eine längere Zeit so bleiben und ist bei allen so. Und wenn man dann aber merkt, naja, vielleicht stimmt das partiell und es gibt auf jeden Fall Phasen, die sehr, sehr anstrengend sind und es gibt natürlich aber auch Phasen, die sehr, sehr schön sind, wenn ich aber dann mich nur auf die negativen Seiten fokussiere und das einfach so als Gegebenheit akzeptiere, dann vielleicht verliere ich dann auch einen sehr großen Teil meines Lebens der Negativität. Und
das ist alles schon viel zu kognitiv, würde ich sagen. Also gewisse Dinge, die muss halt einfach jeder Mensch können, dürfen.
Aber ich meine dann einfach zu sagen, ich möchte nicht, dass mein Leben so weitergeht, wie es jetzt ist. So, das war ja dann die Entscheidung, dahin zu gehen.
Es geht ja gar nicht um möchten, sondern man kann halt es dann einfach nicht mehr. Also wenn du halt ein Jahr lang nicht schläfst, dann kratzt du irgendwann einfach ab. Also es ist halt einfach nicht, da geht's um die absoluten Basics des Lebens. So.
Aber würdest du dann sagen, kann man wenigstens formulieren, du musst das auch nicht so machen?
Wie meinst du?
Dass du merkst, ach Mann, mein Leben ist jetzt seit 6 Monaten so, das ist ja eine lange, lange Zeit. Also das ist ja eine Zeit, wo man einfach dann von der neuen Normalität sprechen kann. Und wenn du dann merkst, ach, ich muss das aber auch gar nicht so. Also mir tut es gut, wenn ich 15 Minuten, was ja wirklich nicht viel ist im Vergleich zu wie lang ein Tag ist, wenn ich da für mich selber Zeit habe, dann geht es mir deutlich, deutlich besser.
Nee, aber ich meine, es geht ja nicht um darum zu erkennen, also es geht ja nicht einfach nur um 15 Minuten meditieren am Tag und dann ist alles super, sondern es geht ja auch darum, also wir hatten ja auch Gesprächstherapie zum Beispiel in der Kur und natürlich geht es auch darum, Dinge zu erkennen, die das Leben bestimmen und die dann halt vielleicht auch in Zukunft besser zu machen. Also wir beide sind zum Beispiel Menschen, die sich, glaube ich, die begeisterungsfähig sind, die auch davon leben, andere Leute zu begeistern, die sich gerne mitreißen lassen. Und wir sind jetzt aber auch keine 20 mehr. Und irgendwann muss man dann halt vielleicht drüber nachdenken, ja, wie ein Sportler, der älter wird, muss ich noch jeden Sprint mitgehen. So.
Ja.
Also es gibt nicht vielleicht manchmal Sachen, wo ich einfach sagen kann, ach, das schaue ich mir jetzt nur an. Oder das zieht sogar komplett an mir vorbei. Und gefährlich wird es halt dann auch gerade in der Kombination. Also ich meine, wir sind ja, guck mal, es hat ja mega lange gedauert, bis ich überhaupt an dem Punkt war, eigentlich in meinem Leben, wo ich sowas gebraucht habe. Ich bin jetzt 35, also ich habe es ziemlich weit geschafft eigentlich, ohne so eine Kur, könnte man sagen. Und das Schlimmste ist eigentlich auch, finde ich, sich eingestehen zu müssen, dass man sowas braucht.
Also aber darauf möchte ich eben
das
hinaus.
Das hat auch mega lang gedauert. Ich habe ja die Kur von Montag bis Samstag gemacht und ich würde sagen, so bis Mittwoch, Donnerstag oder sowas war ich immer noch im Schockzustand. Oh Mist, ich brauche das jetzt und ich bin nicht für meine Frau, meine Tochter, meine Firma da und so weiter. Das finde ich halt schlimm, so dieses ich kann das in Anführungsstrichen nicht leisten, was ich halt leisten will. Oder ich bin nicht der Mensch, der ich sein will. Und bei uns beiden ist, glaube ich, gerade, also wir haben es weit geschafft, weil wir halt eben zu zweit sind Und weil immer, wenn es der einen Person schlecht geht, kann die andere Person das irgendwie ausbügeln. Mhm. Aber natürlich ist man trotzdem, nur weil man jetzt zu zweit ist anstatt alleine, nicht unendlich belastbar. Man muss halt aufpassen, dass man sich nicht immer gegenseitig in irgendwas reinschaukelt und dann zur Medizin vom anderen wird, weil jede Medizin kann auch ein Gift sein, weißt du so?
Ja.
Deswegen habe ich schon auch mir ein paar Sachen überlegt, dass man halt nicht mehr, dass man halt schaut, dass man sich nicht so verrennt, dass man nicht oder vergaloppiert. Ich meine, schon mal, wir haben jetzt, wir waren auf Madeira, dann gleich in Saint-Tropez, dann waren gleich Drehs von dir, dann gleich Bekanntgabe Schwangerschaft, dann gleich ein Statement zum Thema MeToo, dann noch alle möglichen Touren, jetzt bist du bei einem Disney-Film dabei, wer stiehlt mir die Show und so weiter. Ich meine, das ist immer zack, 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 zack. Und die Frage ist halt, vielleicht muss das immer so sein? So.
Genau, also diese Balance zu finden zwischen, boah, das ist eine coole Chance und das macht mir auch wirklich Spaß in dem Moment und ich habe aber nur so viele Highlights pro Jahr in meinem Tank oder auch pro Leben.
Also ich habe zum Beispiel
immer irgendwie abwägen.
Vor der Kur gedacht, und das war ja eigentlich so der Plan, wenn du in die Babypause gehst, dann mache ich einfach alleine weiter.
Ja.
Und dann ist es für mich auch eine Chance, mich mal alleine zu zeigen, ja. Wie es zum Beispiel bei den Papa-Hat-Auslauf-Videos war oder so. Das macht ja auch Spaß, mal irgendwie als Solokünstler oder wie auch immer Comedian, Regisseur, Produzent in Erscheinung zu treten. Und in der Kur habe ich beschlossen, nee, ich werde die Pause auch mitmachen.
Ja.
Weil es wird vielleicht unsere letzte Babypause sein. Und ich will halt einfach diese Erfahrung halt auch erleben. Und da gibt es halt gewisse Dinge, wenn man mit nacktem Oberkörper dran liegt und das Baby liegt auf einem und sowas. Das sind so Momente, das kann man nicht herbeireden oder zurückkriegen.
Das kriegst du nie wieder zurück. Das ist so brutal. Und wenn du drin steckst, bist du die meiste Zeit eh so fertig, dass du es gar nicht genießen kannst. Und wenn du es dann in 3 Monaten 10-mal kurz genießen kannst, das ist so krass.
Also ich habe da schon wirklich auch viel strategisch entschieden für mich. Also ich habe dir auch noch gar nicht alles davon unbedingt erzählt, aber so zum Beispiel, du wirst ja die Babypause machen von Dezember bis Mai. Ich habe halt entschieden, dass ich von Januar bis März mitmachen werde.
Mhm.
Dann schon ein bisschen Backoffice natürlich. Also ich werde jetzt nicht quasi gar nichts machen, 3 Monate lang, aber halt nicht mehr so offensiv wie vielleicht auch schon. Oder vielleicht wird es auch mal dann wochenlang bei Social Media gar nichts von mir oder von uns geben. Und zum Beispiel auch, dass wir halt zukünftig vielleicht nicht 40 YouTube-Videos im Jahr machen müssen, sondern vielleicht nur 5 und die dafür dann gut.
Ja.
Ja.
Und die dafür dann auch so geplant, dass sie wirklich Sinn ergeben, dass wir sie jetzt alleine machen, weil wir sie woanders einfach nicht machen könnten. Ich möchte noch ganz kurz diesen Gedanken von vorher, weil ich habe irgendwie das Gefühl, der ist nicht richtig rübergekommen, zu Ende machen. Meiner Meinung, und ich will jetzt nicht diese Kur oder das Institut kleinreden, überhaupt gar nicht. Also ich glaube sogar, dass das wirklich sehr, sehr cool ist und ein absoluter Glückstreffer war. Aber ich glaube, der wichtigste Schritt ist, sich halt einzugestehen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Also weißt du, es gibt ja viele Leute, die können jetzt vielleicht nicht dahin fahren oder also die sind vielleicht immobil oder können jetzt nicht einfach 6 Tage raus aus dem Alltag.
Ja, ich meine, kostet ja auch Geld.
Kostet auch Geld. Und ich glaube, der wichtigste Schritt ist einfach zu erkennen, es muss nicht so weitergehen und es kann auch nicht so weitergehen und das ist komplett okay.
Ja, aber das zeigt ja dein Körper auch ganz eindeutig. Also diese Phase, die ich beschrieben habe im letzten halben Jahr, das war ja im Prinzip, mein Körper hat gegen mich rebelliert.
Dein Körper hat deinem Gehirn gesagt, hallo, ja, ich möchte bitte auch noch existieren.
Der Körper hat einfach gesagt, so geht's nicht weiter. Und natürlich darf man nicht jedes Wehwehchen überinterpretieren. Also wenn man mal eine Nacht schlecht schläft oder sich verlegen hat oder irgendwie eine Zerrung hat vom Sport oder sowas. Solche Sachen passieren, ja. Aber wenn es halt Entwicklungen gibt, dass man, ich meine jetzt zuletzt zum Beispiel hat mir auch Essen nicht mehr geschmeckt. Ja, das ist für mich immer eigentlich das größte Alarmsignal, wenn ich keine Freude mehr am Essen habe.
Das ist wirklich hochgradig alarmierend. Also das fängt bei mir ja immer sehr früh an. Das ist eigentlich.
Und übrigens, also das bedeutet jetzt auch nicht, dass dann unser ganzer Content deswegen fake ist oder sowas. Natürlich habe ich Spaß daran, Dinge zu machen. Ich habe auch total viel Spaß am Beruf und so weiter. Aber gerade weil man halt mit Leidenschaft beim Beruf dabei ist, muss man halt schauen, dass man sich da nicht komplett drin verliert.
Das ist ein bisschen wie diese Geschichte, dass Chris Pratt immer am Set kein Spitbucket benutzt hat. Also der hat dann keine Cheeseburger angebissen und den Rest dann ausgespuckt, sondern er hat die dann wirklich einfach runtergeschluckt. Und das kannst du halt vielleicht 2-3 Jahre machen, wenn du eine Serie drehst und halt in jeder Folge Cheeseburger isst. Aber über 30 Jahre hinweg musste dann sagen, ja, nee, also mir macht es nach wie vor Spaß, in einen Cheeseburger zu beißen, aber ich kann es mir körperlich und auch mental nicht mehr leisten, jeden Cheeseburger zu Ende zu essen und runterzuschlucken.
Ja, und ich meine, das, was du, glaube ich, auf Madeira gesagt hast, so dieses, wie es dir geht, Thomas, ist jetzt halt einfach egal, quasi so. Das stimmt natürlich schon zum gewissen Teil, weil ich ja am wenigsten hilfsbedürftige Mensch in der Familie bin. Aber natürlich muss jede Person immer schauen, wo sie bleibt. So, das ist das Allerwichtigste eigentlich. Also wenn ich halt wochenlang ausfall, weil ich nicht schlafe oder am ganzen Körper zittere oder eben nichts gegessen habe oder so, dann bin ich auch keine Hilfe. Und die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist halt auf sich zu achten.
Würdest du denn das nochmal machen? Würdest du so eine Achtsamkeitstour oder Kur nochmal machen?
Also die Frage stellt sich jetzt erstmal, glaube ich, nicht. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie ich es schaffe, mein Leben zu ändern und Dinge in meinen Alltag zu implementieren. Und dann geht's weiter.
Also ich finde auch, dass deine Rolle dadurch nochmal viel komplexer wird, weil du, also ich weiß das eh schon sehr, sehr lange, seit wir zusammen sind und auch spätestens seit wir zusammen arbeiten, wie breit du aufgestellt bist, was so deine Talente angeht und was auch deine Interessen angeht. Und jetzt bist du gefühlt aus meiner Perspektive zum ersten Mal auch Vorreiter in deinem eigenen Leben für dich. Weil sonst bist du immer nur Vorreiter in unserer gemeinsamen oder auch meiner Solo-Karriere für uns beide, weil du dann irgendwie schaust, ja, wenn wir das so machen, dann funktioniert das anders. Wenn wir irgendwie das Management selber machen, dann können wir noch mehr kontrollieren und so. Und da bist du eigentlich immer der, der die Impulse setzt. Und leider bist du halt dadurch, dass du vorne dieses Schiff steuerst quasi, wo ich hinten irgendwie die Kohlen unten reinschmeiße, musst du halt auch gucken, wo du überhaupt hinfährst. Und das, glaube ich, das unterscheidet uns jetzt auch gerade beide sehr, weil ich habe ja ganz konkrete Aufgaben. Als schwangere Frau musst du einfach irgendwie gucken, dass die Schwangerschaft möglichst komplikationslos zu Ende geht. Dann muss das Baby irgendwie seinen Weg nach draußen finden und dann musst du gucken, dass das stabil genug wird, um auch ohne die Mama mal klarzukommen. Und ich stelle mir das echt auch schwer vor, die Rolle des Vaters, bevor das Kind dann da ist. Konkret. Mhm. Was würdest du sagen, wie hat sich deine...
Das ist halt extrem abstrakt.
Es ist unendlich abstrakt und es gibt es ja auch noch nicht lange. Also es gab ja vor... Es ist wirklich nicht lange her. Also wir kennen noch Leute, die ihre Vaterrolle einfach nicht ausgelebt haben, weil es das einfach noch nicht gab. Was würdest du sagen, wie fühlt es sich an, jetzt zum zweiten Mal Vater zu werden im Vergleich zum ersten Mal? Ist es noch abstrakter oder ist es weniger abstrakt? Weil ich finde es ja sogar noch abstrakter.
Es ist vielleicht auf eine Art noch abstrakter in Bezug auf das zweite Kind, aber es ist halt gerade so schön mit unserer Tochter, dass das dann wie, also mit unserer Tochter wird es ja wirklich jeden Tag besser eigentlich.
Also alle, die sagen, Toddler in ihrer Trotzphase, das ist so nervig. Es gibt nervige Momente, aber es gibt halt auch so schöne Momente.
Ja, ja. Und man erlebt jeden Tag neue Sachen mit ihr. Man kann ja jeden Tag neue Sachen beibringen und so. Und ich glaube, dass wir noch enger zusammenwachsen werden, einfach weil du dann mit dem kleinen Kind beschäftigt bist und dass das irgendwie eine coole Zeit wird. Aber ja, also ich mache mir da keine Gedanken.
Der Schrat soll erstmal das Licht der Welt erblicken.
Und das ist vielleicht auch so ein Ding, dass ich irgendwie so gelernt habe, vielleicht noch mehr loszulassen und Dinge einfach dann so sein zu lassen, wie sie sind. Also nicht jeden Diskurs zu moderieren oder sich immer zu überlegen, was für Eventualitäten gibt es. Wenn das passiert, dann mache ich das. Wenn das passiert, dann mache ich das und so. Sondern einfach zu sagen, ich bin hier und schauen wir mal. So bin ich ja eh immer schon. Leute fragen mich ja oft so, was glaubst du, wie wird sich das auswirken? Was passiert, wenn ihr dieses Video veröffentlicht habt und so? Ich bin immer mal gucken, das sehen wir dann.
Und am Ende scheißt dir eh einfach irgendjemand rein. Also weißt du, am Ende dann irgendwie brennt der rein oder so und dann kannst du eh nicht mehr in Köln auf die Straße. Also man weiß es einfach nicht. Es ist einfach alles super random und man muss da irgendwie aber natürlich trotzdem noch gewisse Strukturen befolgen. Ich mache am Wochenende mit unserer großen Tochter einen Geschwisterkurs, wo sie sich auf das Geschwisterchen vorbereitet.
Was passiert da?
Das weiß auch ich nicht. Also sie kriegt am Ende ein Diplom, wo dann steht, sie ist eine gute große Schwester. Ich aber denke, dass so, sie wickelt und so.
Also sind es so technische Sachen, die sie lernt? Oder ist es auch so spirituell? Also ich weiß nicht, ob sie... Du musst jetzt teilen und so. Du bist nicht alleine auf der Welt.
Boah, ich weiß nicht. Also es wird wahrscheinlich was dazwischen sein. Es wird was zwischen, du bist eine Entität, aber zusammen seid ihr auch eins. Und so connectet man das Babyphone neu. Also es wird irgendwas in der Mitte sein. Ich glaube, dass sie einfach lernt, dass man zum Beispiel einem Baby, dass man das halt nicht so rumschmeißen soll, dass man das ganz vorsichtig anfassen soll, dass das Baby sie total cool findet. Also ich versuche schon so, sie so ein bisschen vorzuhypen auf diese Rolle als große Schwester. Mhm. Und wir versuchen sie ja auch gemeinsam so ein bisschen in diesen Prozess einzubeziehen. Wenn wir zum Beispiel fragen, wie möchtest du denn, dass das Geschwisterchen heißt? Und sie sagt ja entweder Fenster oder Traktor. Klar, die Tipps sind echt ziemlich beschissen von ihrer Seite. Ich weiß nicht, was die schlimmere Wahl ist. Traktor ist, glaube ich, also Fenster macht mir jetzt im Rahmen der Geburt weniger Sorge. Traktor hätte ich jetzt ein Problem, mir so einen John Deere da rausmachen zu lassen. Aber das mache ich jetzt. Und sonst habe ich nämlich auch das Gefühl, dass deine Rolle jetzt viel größer wird. Also du machst jetzt viel mehr mit ihr. Ich finde es aber echt ganz cool.
Ja, also das ist ja auch einfach eine Zeitfrage und ich meine, du bist halt viel auf Drehs und auf Tour und sonst was.
Die ganze Zeit auch krank.
Die ganze Zeit krank, du bist irgendwie 250 Tage im Jahr erkältet und ja, ich habe halt einfach irgendwann so die Idee gehabt, wenn ich nicht mit ihr diese ganzen Hobbys angehe, auf die sie ja alle Lust hat. Also ich versuche jetzt da nicht irgendwas in sie reinzubacken, aber sie will halt unbedingt Ballett machen oder Kinder-Yoga oder so. Und dann...
am liebsten will sie ja Ballett-Yoga machen.
Ballett-Yoga.
Aber das gibt es halt nicht so wirklich.
Das gibt es halt leider nicht. Und wenn ich das nicht mit ihr mache, wer dann? Und ich glaube, das kann auch Spaß machen, keine Ahnung.
Ich habe leider im Rahmen meiner Notizen hier und im Rahmen unseres echten Lebens eine schlechte Nachricht.
Ja.
Ballett ist leider nicht.
Ah, wirklich?
Die sind mega streng bei der Ballettschule.
Und aber sie nehmen sie nicht, oder was?
Ja, sie nehmen sie nicht.
Warum?
Sie ist einfach 3 Monate zu jung.
Ah, shit.
Aber ich dachte mir dann auch so, während ich die Absage gekriegt habe, so, ja klar, also wer ist denn strenger als Ballettlehrerinnen? Ballettlehrerinnen sind doch so mega hardcore und schlagen einem dann so auf die Wirbelsäule und sagen, das ist nicht gerade genug.
Ja, das ist doch diese klassisch russische Erziehung. Das ist Ballett und Schach. Wenn du beides kannst, dann bist du unstoppable.
Ja, aber das fände ich mega cool.
Und Ringen vielleicht noch.
Ringen?
Ringen und Mathematik.
Ringen, also so Wrestling-mäßig?
Ja.
Boah, geil. Boah, das würde ich mir ja anschauen. Wir haben ja Wrestlers geschaut, die Serie in den Südstaaten der USA. Aber sowas in Russland, das stelle ich mir richtig krass vor. Russlers heißt dann die Show.
Die Patreon-Frage der Woche von Vicky. Sie ist seit Januar diesen Jahres Mitglied. Hallo Vicky. Was wollt ihr als nächstes Neues lernen?
Also ich habe eigentlich eine Überraschung für dich, die ich lerne, weil ich mache dir dein Weihnachtsgeschenk selber.
Ach, cool.
Mit einer neuen Handarbeitstechnik, die ich noch nicht kann. Und ich werde dafür einen Tag nicht zu Hause sein und das in einem hessischen Dorf lernen.
Da bin ich gespannt.
Dann sage ich dir aber noch nicht, was es ist, oder?
Nee, ist, hallo, dann ist ja keine Überraschung mehr.
Ja gut, ich meine, Thomas, wir kennen dich beide. Ich glaube, du wärst trotzdem noch total überrascht. Was willst du lernen?
Ich würde tatsächlich besser Yoga können. Yoga ist, glaube ich, also ich glaube, es gibt einen Grund, warum, weiß nicht, jeder fünfte Mensch regelmäßig Yoga macht auf der Welt. Also es ist schon einfach so.
Aber was heißt denn besser? Wie macht man denn besser Yoga, wenn man noch beweglicher wird oder
nicht,
stärker,
also einfach,
oder?
Ich will einfach mehr Techniken lernen.
Die Moves.
So. Ja, genau.
So ganz flüssig. So
das ist Choreo. Ja einfach, Yoga gibt es ja einfach nur, damit die Mönche noch länger sitzen können.
Oh
die
Gott.
Sitzen einfach den ganzen Tag und meditieren. Und ab und zu stretchen sie sich mal durch und dann wird weitergesessen. Du bist jetzt ja die Stimme in einem Disney-Film. Wie ist denn das zustande gekommen und wie fühlt sich das an?
Ja, ich bin Dahlia im neuen Disney-Film Wish. Und
Hazel auf Wish bestellt.
Ja, genau. Also von der Größe her schon. Die ist natürlich ein bisschen kleiner als ich, die Dahlia. Mhm. Die ist aber mega cool. Und Wish ist der Film, das habe ich aber auch erst dann, während ich das gesprochen habe, gemerkt, das handelt von 100 Jahre Disney. Also es ist ja das 100-jährige Disney-Jubiläum.
Mhm.
Und ich bin die beste Freundin der Hauptrolle. Und nicht nur spreche ich da übrigens nicht mit vollen Nebenhöhlen, also ihr könnt euch auf eine klare, aber doch ein bisschen verstellte Stimme vielleicht, ich lasse es mal offen, im Kino freuen ab dem 30. November. Es klingt jetzt wie so ein total abgewichster Werbeblock, aber es ist, ich freue mich wirklich total.
Ja, es ist ja auch was total Besonderes. Also ich meine,
es ist wirklich was Besonderes. Und weißt du, was das Besonderste ist? Ich singe zwei Lieder.
Da bin ich gespannt drauf.
Ich glaube, wir sind alle milde geschockt. Wir sind alle total entsetzt und haben Angst, aber es ist wirklich gut geworden.
Darf ich den Film mit unserer Tochter anschauen?
Ja, gerne.
Ja, ich glaube, das wird cool.
Wird das dann ihr erster Film?
Es wird ihr erster Kinofilm.
Die wird es ja gar nicht mehr packen, wenn sie dann die Mama hört.
Und Wer steht mir die Show kommt.
Genau, Wer steht mir die
also
Show?
Kam.
Das ist quasi auch Disney auf Wish bestellt.
Wenn wir die Folge aufnehmen, wir nehmen sie gerade an Halloween auf, dann kommt sie ja erst noch, aber sie kam, wenn die Folge ausgestrahlt wird, gestern um 20
Uhr
15 und 6-mal in Folge jeden Sonntag auf Pro7.
Genau, und ich glaube, bei Join kann man es dann noch nachschauen oder vorschauen sogar, ich weiß nicht, aber schaut es euch einfach im Fernsehen an.
Es ist
an,
auf jeden Fall somit die populärste Sendung, die es
und
Zeit
es
gibt.
Hat so einen Spaß gemacht. Also ich habe mir jetzt neulich den Trailer angeschaut und dann wieder so ein paar Sachen gesehen, die wir gemacht haben. In der ersten Folge, man sieht es ganz kurz im Trailer, müssen wir uns so Sachen über den Körper ziehen und dann so unbemerkt an den anderen vorbeihuschen. Und es hat so Spaß gemacht. Es war wirklich wie so ein Kindergeburtstag, der nie geendet hat. Und Joko hat jede Folge Geburtstag, außer jemand anderes gewinnt, dann hat jemand anderes Geburtstag.
Mhm.
So würde ich die Sendung beschreiben. Und wenn es, also wirklich, wenn es auch nur ein Fünftel so viel Spaß macht, sich das anzuschauen, wie es gemacht hat, das zu drehen, dann wird es einfach das Krasseste, was die Leute je gesehen haben. Dann könnt ihr euch auch wirklich einfach Drogen ins Gehirn reinspritzen, die euch glücklich fühlen lassen.
Ja, ich bin wirklich gespannt, weil ich ja, also ich war ja beim Dreh zum Teil dabei, oder zu, wir waren ja da in diesem Airbnb.
Boah, das war ja auch so
über einer
übel.
Moschee.
Da,
in Berlin.
Auf dem Transenstrich über einer Moschee. Also das war so ein komischer Clash der
Schöneberg
Realitäten.
Schöneberg war das, oder? Oder Schöne
Tiergarten.
Felde? Ah, ja. Gibt es schöne Felder auch?
Schönefeld. Es, aber Schöneberg meinst du.
Ah, ja,
aber
okay.
Es war Tiergarten.
Okay, wie dem auch sei.
Schatz, die Frau regelt das mit der
Geografie. Ich habe jedenfalls noch nichts vom Schnitt gesehen. Nur so einen kleinen Einspieler. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich schon einiges von dir gehört habe. Ich muss dann irgendwie, weil wir haben ja gar keinen Fernseher zu Hause. Ich muss es vielleicht kann ich bei
vielleicht
so einer Sportsbar schauen.
Hören.
Vielleicht kann ich zu einer Sportsbar gehen und sagen, hey, mach's mal.
Können wir das nicht als Aktion machen? Ich komme dann da auch hin.
Ich kann doch eh nicht. Ich bin doch bei dem NFL-Spiel an dem Tag.
Ja gut, aber es kommt ja noch fünfmal
mehr.
Ja,
es kommt noch mehr. Ja, das können wir
aber
machen.
Aber du bist doch abends nicht bei dem NFL-Spiel. Du bist doch dann wieder zurück. Das sind doch jetzt alles nur wüste Ausreden.
Shit.
Meditieren hier, Bier so viel. Was ist denn da los?
Wie fühlst du dich denn gerade in deiner Schwangerschaft? Als schwangere Person.
Also,
als schwangerer Mensch.
Also ich als schwangere Person?
Man sagt ja nicht mehr Muttermilch, sondern Menschenmilch.
Ja,
ist
aber
ein schwangerer Mensch.
Ja, aber das finde ich ja eigentlich ganz interessant, weil das so tut, als wäre Kuhmilch nicht Muttermilch. Also das ist ja eigentlich das ist ja
auch
so
immer
ein
lustig, wenn man sagt normale Milch und dann heißt es Kuhmilch. Das heißt also, Also, ja, egal.
Man sagt ja nicht mehr Ekelmilch, sondern Buttermilch. Ein bisschen Käsesekret.
Du bist jetzt ja im dritten Trimester, oder?
Genau, wir gehen wirklich steil aufs Ende zu.
Seit drei Tagen oder so?
Naja, so eine Woche, so ein bisschen zwei Wochen oder so. Und diese Nasennebenhöhlenentzündung lenkt mich so davon ab, dass ich schwanger bin, obwohl es eine direkte Korrelation gibt. Also es gibt sowas, das heißt schwangere Nase, und das beruht einfach auf der Tatsache, dass Schwangere besser durchblutet sind, weil sie ja auch mehr Blut haben. Also man hat ja dann irgendwie 50% mehr Blut im Körper, weil das Baby auch noch da ist und das muss auch irgendwie durchblutet werden und die Plazenta und keine Ahnung was. Und ein Drittel aller Schwangeren haben möglicherweise schon zwei Wochen, nachdem sie schwanger werden, für die ganze restliche Schwangerschaft eine Nase, die verstopft ist.
Oh,
ein Drittel, das ist so krass, weil ich wusste überhaupt gar nichts über schwanger sein, bevor ich zum ersten Mal schwanger war. Ich dachte, ja, dann ist man halt irgendwie so ein bisschen crazy drauf und frisst mal eine Gurke und dann kotzt man die ganze Zeit und am Schluss sitzt man dann auf so einem Stuhl und macht so und dann ist ein Baby da. Aber dass man dann einfach unter Umständen monatelang Schnupfen hat, das ist halt irgendwie so ein komischer Side-Hustle. Und man kann natürlich auch nichts nehmen. Ich war jetzt leider so eingespannt die letzten paar Tage oder eigentlich letzte Woche, dass ich dann trotzdem Babynasentropfen genommen habe, die abschwellend sind, weil mir wurde gesagt, ja, das kannst du schon mal machen, aber mach's halt nicht zu lang, weil sonst wirst du süchtig. Und ich dachte, ach, ich werde doch nicht süchtig nach Nasenspray. Aber man wird wirklich körperlich abhängig, weil die Nase es verlernt, sich selber abzuschwellen.
Mhm.
Und ich hatte die letzten 5 Tage kalte Entzugserscheinungen von Babynasentropfen. Und das ist die lameste Rockstar-Story aller Zeiten. Also das ist einfach so, das ist nochmal 10-mal uncooler, als dass Kurt Cobain immer Erdbeerkaba trinken musste, weil er solche Magengeschwüre hatte.
Es ist eine lame Rockstar-Story, aber sie passt zu dir.
Sie passt, denn ich bin der lameste Rockstar Deutschlands. Ja, und ich war dann beim HNO gestern, beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, so ein geiler Arzt irgendwie. Dem ist alles scheißegal gefühlt. Und der hat mir dann, aber so im positiven Sinne, weißt du?
Der hat dich gesehen und dachte sich,
oh, wird schwer.
Ja, das wirklich. Also das denken die schon, wenn ich da nur vorne beim Empfang schon stehe. Und der hat mir dann, das war so mittelalterlich irgendwie, also es war so kurz vor Lobotomie, hat er mir einfach so einen dicken Schlauch in die Nase gesteckt, aus Metall. Ungefähr so, der Hohlkörper innen im Schlauch, so groß wie so ein handelsüblicher Spaghetto, sagt man, glaube ich, wenn man ein Arschloch ist und Singular spricht. Und hat mir den Schleim aus den Höhlen rausgesaugt. Also der hat mir das ungefähr 7 Zentimeter tief in die Nase reingewämst und so um die Ecke rum. Das war so unglaublich ekelhaft. Und jetzt kriege ich Antibiotika, damit das endlich mal abschwillt. Weil so kann es eigentlich nicht weitergehen. Also ich habe irgendwie keinen Bock, jetzt für immer so zu klingen. Und ich höre mich ja auch noch mal von weiter weg. Also ich höre fast nichts die ganze Zeit. Und sonst ist die Schwangerschaft aber tipptopp. Also ich habe keinerlei Einwände.
Ja, ich meine, du hast natürlich deinen Kalender auch einfach zugeschissen, wie eine Wahnsinnige.
Das ist bei mir auch wirklich auch immer das Ding. Also
das ist auch pathologisch gerade wieder.
Das ist wirklich pathologisch.
Das ist einfach immer so dieses, ich baller jetzt 2 Wochen und dann wird's super. Ja, aber, nee, dann wird's nicht super, wenn dich bis dahin halt kaputt geballert hast.
Aber ganz ehrlich, Thomas, das sind so coole Sachen alles. Also es,
ja, natürlich.
Es sind immer mega coole Sachen.
Ja, aber schau dich an.
Ja, ich bin ein Wrack, aber es war cool.
Du bist verschnupft. Ich
bin verschnupft und langsam auch dick. Langsam sieht man mir auch an, dass ich schwanger bin.
Aber es hat echt lang gedauert. Also ich finde bei diesem Anuga-Dreh, da siehst du echt.
Ja, das sage ich doch an einer Stelle, ich bin sie im 7. Monat schwanger und alle denken sich so, Lady, du bist ja einfach verrückt geworden. Ich sehe irgendwie dünner aus, als wenn ich nicht schwanger bin.
Ja.
Aber weißt du, was voll komisch ist? Weil ich kann seit, ja, das ist jetzt auch schon lange her, seit 2-3 Monaten oder so meine Bauchmuskeln nicht mehr benutzen. Also man darf dann ja auch nicht mehr so normal aufstehen, sondern man muss dann sich so zur Seite drehen und dann so aufstehen. Und wenn ich jetzt so Aufnahmen von mir sehe, zum Beispiel von Wer stiehlt mir die Show, wo ich ja ganz, ganz frisch schwanger bin, wo das Baby noch im Eileiter ist und dann erst in die Gebärmutter runterfällt, da bewege ich mich zum Teil einfach wie eine normale Person und ich kriege das in meinem Kopf nicht zusammen, dass ich das bin. Ich denke mir so, ich schaue mich so an und denke so, mach das doch nicht, das tut doch total weh. Wieso was? Oh Gott, wie schrecklich, heb das doch nicht, das ist doch viel zu schwer. Das finde ich echt faszinierend, wie man so diese körperdysmorphe Störung, die ein Fötus mit sich bringt, wie schnell man die annimmt und als gegeben annimmt.
Ja, das stimmt. Ich war noch in Killers of the Flower Moon.
Ach, das, der neue Scorsese.
Der neue Scorsese-Film. Ich war mit Till Reiners da.
Ich glaube, du warst seit der letzten Aufzeichnung bis jetzt gerade da drin, oder? Ungefähr
ja.
So lang war der?
Hier,
So, ich ziehe mir jetzt tatsächlich Killers of the Flower Moon rein, Hazel, damit du es nicht mehr machen musst. Mit niemand Geringerem als...
Hallo, hier ist Till Reiners.
Till Reiners. Was hast du schon von dem Film über den Film gehört? Was sind deine Erwartungen?
Ich habe gehört, es hat die beste Bewertung bei Rotten Tomatoes innerhalb der letzten 10 Jahre. Das heißt, meine Erwartungshaltung ist entsprechend hoch.
Okay, sehr hoch. Aber es wird halt auch sehr viel, glaube ich.
Es ist 23:30 an einem Sonntag. Das ist völlig insane. Allein das liebe ich jetzt schon. Und ich esse einfach jetzt Popcorn wie so ein Idiot. Richtig viel.
Super. Ja, vielen Dank, Till, dass du dieses Experiment mit mir wagst.
Sehr gerne, Thomas.
Mal schauen.
Ja, dann haben wir den Film angeschaut. Ultra lang. Also der Film ist gut, aber er ist wirklich lang.
Also dreieinhalb Stunden oder so, oder?
Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich spüre nicht nur alle meine Faszien, sondern auch alle Faszien von allen Personen in diesem Raum.
Wow, also das wirklich, klingt ja, also das klingt also auch sehr spirituell,
muss ich ehrlich sagen. Alle haben so rumgerobbt auf ihren Sitzen. Und direkt nach dem Film ist diese Aufnahme entstanden.
Man eigentlich selten, dass man ins Kino geht und danach ist es
nicht dunkel. Ja, Till, was ist der erste Eindruck? Ganz frisch.
Also ich fand es ganz gut eigentlich. Es hätte eine Pause gebraucht. Ich bin einfach rausgegangen, habe so eine Viertelstunde verpasst oder so.
Es war wirklich sehr lang. Es war so psychedelisch am Schluss.
Ja, es war ein richtig kleiner Trip, den er da gemacht hat. Ich glaube, es war der letzte Film von Martin Scorsese, oder? Das wirkte wie so ein Werk, das man macht und dann sagt so, jetzt haben wir Schluss.
Ja, und er hat auch irgendwie keinen Bock mehr, den Film zu schneiden, hatte man das Gefühl. Er hat einfach das Rohmaterial veröffentlicht.
Ja, richtig. Das ist wie so eine Party, wo man weiß, das ist jetzt erstmal die letzte Party, bevor ich keine Partys mehr mache. Und dann sitzt man so nachts um 5 noch rum, trinkt Whisky, hat aber keinen Bock mehr drauf eigentlich.
Ja, weißt du, was ich gut fände? Ich fände so das Gegenteil von einem Director's Cut gut. So ein kurzer Schnitt davon.
Ja, Commercials Cut.
So die 80-Minuten-Version.
Ja, der große Marketing-Cut. Das wäre eigentlich ganz geil. So, oder Generation Z-Cut.
Ja.
Einfach so gute Häppchen einfach. Und alle 30 Minuten ist Pause.
Also das nächste Mal, Martin, ruf mich an. Ich rutsch da nochmal drüber über das Material.
Mach
das
mal bitte.
Nee, der Film war schon echt gut. Er war schon gut, aber...
Ja, es war super.
Er war so ein bisschen unterkomplex dafür, dass er so lang war, fand ich. Also es ging ja eigentlich nur in eine Richtung, die ganze Zeit. Oder? Es war ja eigentlich... Es war von vornherein klar, wer sind die Guten, wer sind die Bösen.
Ja, das stimmt. Das kann man so sagen.
Für 3,5 Stunden hätte man da noch ein bisschen... Hätte man noch ein bisschen mehr reinpacken können.
Ja, das stimmt schon. Das vielleicht... Ja. Ja gut, aber dafür hatte man sehr viel, also die Charaktere waren spannend und zu sehen, wie die sich so verhalten. Ja.
Aber also es war auf jeden Fall ein Ereignis. Also
es war ein Ereignis, kann man machen.
Also Hazel, du musst ihn dir doch noch anschauen.
Ja.
Da kommst du nicht drum rum.
Ja bitte, das ist klar.
Und wenn der Film dann aus ist, dann ist das Baby auch schon da.
Boah, Till klang ja richtig erschöpft auch. Ja. Ich fand auch, dass die eure Recap... Aufnahme dann auch irgendwann ziemlich lang wurde, muss ich ehrlich sagen. War das ein kleiner Wink an den Regisseur?
Man nimmt Zeit einfach anders wahr nach diesem Film. Also der Film hat wirklich ein eigenes Tempo.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das nötig? Muss ein Film so lang sein?
Ich finde es halt schade, dass man bei dem Film nur über die Länge redet. Also ich habe davor auch so IMDb-Bewertungen angeschaut.
Geht vielleicht auch nichts anderes, oder? Also wenn
und es ist nur entweder die Länge war gerechtfertigt oder boah, der war viel zu lang.
Aber stell dir jetzt vor, ich hätte einen neuen Mann. Das ist natürlich, oder machen wir es so, du hast
beim
eine neue
Thema
Frau.
Länge.
Nein. Wir machen es so. Du hast eine neue Frau. Sie
mit
ist 2 Meter.
Brüsten.
Sie ist 2,10 Meter.
Mhm.
Dann stellst du die deiner Familie vor.
Mhm.
Natürlich sagen dann alle, boah, ist die riesig. Hannelore ist echt ein Mordsweib, die ist richtig groß. Glaubst du, irgendjemand redet über irgendwas anderes? Es ist halt einfach. Und ich sag nicht, dass man große Leute auf ihre Größe reduzieren sollte, aber es ist einfach ein sehr krass von der Norm abweichender Faktor, der erstmal besprochen gehört. Und draußen fährt schon die Polizei rum, weil wir schon wieder so lange über diesen langen Film reden.
Ich finde es lustig, dass diese Länge mittlerweile schon ein Politikum ist, weil die, glaube ich, Cutterin von dem Film jetzt eine Kinokette verklagt hat.
Die faulste Cutterin der Welt. Jetzt muss ich mal was rausschneiden können.
Weil eine Kinokette in den USA eine Pause gemacht hat im Film. Und die hat gesagt, der Film muss in ganzer Länge genossen werden.
Okay, also es ist jetzt quasi Menschenrechte gegen Kunstfreiheit. Ja. In ganzer Länge genossen. Was ist denn das? Also wieso muss denn das wehtun? Es ist doch auch irgendwo durch eine Dienstleistung, so ein Film.
Ich verstehe es auch nicht so ganz. also das Argument ist ja dann immer, ja, Leute hocken doch auch 5 Stunden vor der Glotze und schauen sich eine Serie an. Ja, aber da können sie auf Pause drücken. Und nur weil das eine blöd ist, muss man ja nicht was anderes Blödes da dem entgegenstellen. Und ich finde, es ist auch wirklich eine Leistung, sich kurz zu fassen.
Es erinnert mich total an diese Massage, die wir mal gebucht haben in Vietnam, wo wir so eine Pärchenmassage gemacht haben. Mhm. Und wir dachten, 5 Stunden, ach so, dann jeder 2,5 Stunden. Nein, nein, denkst du, 5 Stunden lang wurden wir massiert und irgendwann sind denen die Ideen ausgegangen. Die haben uns mit Kaffeesamen beworfen und mit Alufolie eingewickelt und so. Und wir dachten, hey, improvisier doch hier gerade. Das kann doch nicht auf irgendeinem Skript stehen. So stelle ich mir diesen Film vor.
Man kann leider auch wirklich nicht so viel zu dem Film sagen. Also
ich kann nur dazu sagen, ich werde ihn mir garantiert nicht anschauen.
Vielleicht dann, wenn er auf Apple TV ist.
Auch dann nicht. Also dann werde ich ihn mir in 10 Häppchen oder so.
Diese Lily Gladstone ist sehr, sehr gut. Die wird auch den Oscar kriegen.
Dann schaue ich mir gerne ein paar kurze Ausschnitte von ihrer Performance an. Woher kennt man die? Die kenne ich von irgendwo.
Die spielt, glaube ich, in irgendeiner Serie mit. Ich weiß immer nicht genau.
It's Lily Gladstone again. Ist sie nicht da, die Hauptrolle?
Ja, genau. Genau so ist die Serie. Ich meine, Robert De Niro und Leonardo DiCaprio finde ich auch sehr gut, aber die sind so ein bisschen, die machen halt so das, was sie halt immer machen. Keine Ahnung.
Regisseur, der bei den Stimmen den deutschen Regie geführt hat, jetzt bei Wish, im Studio hat gesagt, dass er eben vorher dann gerade fertig wurde mit dem neuen Scorsese-Film. Und habe ich auch gefragt, ja, wie ist der denn? Und er hat gesagt, ja, der ist einfach auch so lang, dass dann auch irgendwann die ganzen deutschen Sprecher so dachten, wie lange dauert das denn noch? Was ist denn da?
Also schon mal, sie spielt mit bei Certain Women, The Unknown Country, First Cow, Fancy Dance, The Last Manhunt, Walking Out. Kenne ich alles nicht.
Ich wollte gerade verschweigen, dass ich das nicht alles kenne, weil es mir so peinlich war. Aber es klingt irgendwie alles wie, wenn man jetzt das erfinden würde.
Ja, aber sie ist sehr, sehr gut. Also sie war wirklich, und das muss man erstmal schaffen, neben Leonardo DiCaprio und Robert De Niro, die beste Person.
Aber ich glaube, dass wenn sie sehr gut ist, dann kann sie das auf jeden Fall. Und
ja, aber es muss man schaffen, die zwei an die Wand zu spielen.
Ja, ich schaffe das sicher nicht. Hör dir mich mal an, Thomas.
Du kannst an die Wand schneuzen vielleicht.
Genau, ja. Jetzt langsam läuft es. Vorher hatte ich das ja immer nur in mir drinnen hocken. Aber worum geht's denn in dem Film? Kannst du es mir ganz, ganz kurz erklären?
Ohne zu spoilern, es geht darum.
Du kannst auch spoilern, mir ist das also egal. Ich muss mir eh nicht anschauen.
Ein indigenes Volk in den USA hat zufällig ganz viel
Zeit.
ganz viel Bodenschätze, Öl. Und dadurch sind sie ultra reich. Und das Witzige ist dann, dass es wie so umgedreht ist. Also dann sind so die Weißen hasseln dann so auf der Straße. Mhm. Und die Indigenen sind halt, haben halt mega viel Schmuck und sind halt so Geschäftsleute und so. Und die Zimmermädchen sind weiß und die indigenen Leute sind halt so wie so Feldherren.
Okay.
Sie leben halt sehr herrschaftlich. Und dann gibt es aber eine Mordserie.
Ja.
Mega krasse, wo halt ganz, ganz, ganz viele indigene Leute getötet werden. Und wo es im Prinzip um so Erbfolgen geht.
Und was also, ist Flower Beispiel, Moon? Ist das ein Ort oder?
The Flower Moon ist, glaube ich, einfach wie ein. Es gibt auch immer so Sitting Bull. Also, es ist einfach so ein Name. Irgendwie okay. Aber ich weiß nicht genau,
aber
was der Name ist.
Aber Flower wie die Blume, nicht wie das Mehl.
Genau.
Der Mehlmond.
Und es gibt dann wie so Erbfolgen, wenn jetzt, wenn eine indigene Frau einen weißen Mann heiratet, ja, und die beiden besitzen Land,
ja,
und auf dem Land ist Öl und die Frau stirbt und die Frau hat 4 Schwestern, dann kriegt erst die eine Schwester das Erbe, dann wenn die stirbt, die andere Schwester, und dann müssen quasi die immer dann alle umbringen, damit dann die weiße Person das alles kriegt. Und ja, und dann geht es halt eben um diese Verbrechen und um die Frage, also ich habe mich die ganze Zeit während dem Film gefragt, bringt jetzt Leonardo DiCaprio Robert De Niro am Schluss um oder die Lily Gladstone Leonardo DiCaprio oder eher sie? Also so da, weil es geht um diese 3 Akteure. Ja. Also der Robert De Niro ist der Onkel von Leonardo DiCaprio in dem Film Und er legt ihm nahe, sich mit einer indigenen Frau zu vermählen.
Ja.
Um halt reich zu werden. Und dann geht es halt um diesen, kann man es Rassenkonflikt nennen? Ich weiß
also
nicht.
Also, man kann es auch einfach Konflikt nennen.
Ja, so. Ja.
Interessenskonflikt.
Aber ich finde es immer irgendwie interessant, dass das Wort so Rassenunruhe ja noch nicht outdated ist. Also, dass man ja trotzdem noch so dazu sagen kann, obwohl es ja eigentlich, also, obwohl ich, das Wort Rasse ja nicht mehr verwendet wird.
Aber ich glaube halt, dass es da nochmals schwieriger wird, weil natürlich in Nordamerika und in den USA im Speziellen das Wort Race einfach ganz anders konnotiert
ist. Genau, es ist ja ein neutraleres Wort als in Deutschland.
Ja, ja.
Ja, ja, also ich finde es ein mega spannendes Thema, mega spannende Zeit, auch eine coole Art, wie er das gemacht hat, weil er diese Osage-People, so heißt das Volk, mit einbezogen hat in den Schaffensprozess. Ja. Also nur so kann man das ja auch heutzutage machen. Und auch nicht, in dem Fall wäre das dann wahrscheinlich Red-Facing, würde man wahrscheinlich sagen. Also nicht weiße Leute, die indigene Leute spielen, sondern es spielen immer alle Indigenen, werden auch von indigenen Leuten gespielt. So.
Ja.
Das ist mega cool. Also sehr, sehr, hat ja auch 200 Millionen gekostet, den Film zu machen.
200 Millionen?
Ja, ja. Also sehr, krass. Sehr, sehr gut, gründlich, authentisch aufbereitet und wirklich eine Erfahrung, diesen Film zu schauen. Aber er ist halt einfach sehr lang.
Ist aber auch wirklich krass, dass das dann das einzige Feedback ist. Aber haben Robert De Niro und Leonardo DiCaprio schon mal zusammen in einem Scorsese-Film mitgemacht?
Im Scorsese-Film nicht, ne.
Okay, weil das ist für mich jetzt auch ein bisschen ein Zeichen, dass es vielleicht der letzte Film sein könnte, dass er dann seine neuere Ära mit Leonardo DiCaprio und seine alte Ära mit De Niro noch mal so zu einem Paket schnürt und sagt, das ist mein Werk.
Ja, und ich habe auch einen sehr spannenden Text dazu gelesen, was das Ende von dem Film bedeutet, weil es wird auch wahnsinnig viel über das Ende geredet.
Ja.
Den werde ich auch verlinken für alle, die den Film schon gesehen haben, in den Shownotes, weil...
Und warte mal, du wirst jetzt nicht spoilern, oder? Es werden die Leute müssen nicht ausschalten.
Nee, Leute müssen nicht ausschalten. Also es gibt ja, wie du schon gesagt hast, zwei Phasen von Scorsese, zwei große, zwei wichtige. Das eine ist so, sind so Gangsterfilme mit Robert De Niro in der Hauptrolle und das andere sind so historische Filme.
Ja.
Und man kann das so lesen im Werk von Martin Scorsese, dass er erst Gangsterfilme gemacht hat und sich dann, als er älter wurde, überlegt hat, wie sieht man denn diese Gangsterfilme im Kontext der Zeit.
Ja.
Also sie sind auch ein bisschen nuancierter, weil Gewalt zum Beispiel nicht nur was Cooles ist, sondern es ist dann auch mal so, eine Person stirbt, aber man sieht dann irgendwie die trauernde Frau von dieser Person. Und es ist nicht einfach nur so, also geil, da wurde jemand abgeknallt.
Ja, ja, okay.
So,
ist ein bisschen facettenreicher.
Die alten Scorsese-Filme sind halt oft so einfach so coole Männer.
Die flotte Sprüche sagen und pam, pam, pam.
Die auch mal einer Frau eine donnern, wenn sie den Mund nicht hält. So Joe Pesci.
Sind aber, muss man dann vergütend sagen, auch nicht ganz so lang. Also man schaut dann nicht 3,5 Stunden dabei zu, wie Pesci. Joe Pesci eine Frau einen drischt.
Joe Pesci als Joe Pesci in jedem Film. Ich glaube, der spielt ja auch mit Robert De Niro so in 6 Martin Scorsese-Filmen.
Aber der spielt
so.
Jetzt in dem neuen nicht mit?
Nee, der spielt. Der hat ja eh eine Schauspiel. Pause. Rente eigentlich.
Ach so.
Also, der ist ja nur für Irishman nochmal zurückgekommen. Der ist ja eigentlich. Der spielt ja eigentlich gar nicht mehr.
Aber dann wird ja die Chance immer geringer, dass ich mit dem noch was drehe.
Ja,
weil das fände ich ja einen
Joe
guten
Pesci
Antagonisten. Ich fände es auch, also ganz ehrlich, bevor ich mir jetzt einen Director's Cut oder so eine Gen Z-Version runterladen würde, würde ich mir eine Version von dem Film anschauen, wo dann so alle Stunde Joe Pesci kommt und sagt, Mann, ist das ein scheiße langer Film, ich komme gar nicht drauf klar, wie lange dieser scheiß Film noch dauert. Das fände ich cool, wenn dann die vierte Wand von Joe Pesci gebrochen würde und er den Film so ein bisschen ironisch karikieren würde.
Bei dem Killers of the Flower Moon kann man sagen, geht's um die Einordnung von Gewaltverbrechen.
Okay.
Und man kann das so lesen, dass Martin Scorsese sich selber am Ende von seinem Werk denkt, habe ich genug gemacht, um diese Verbrechen, um den kriminell langen Film möglichst gut einzusetzen.
Ist dieses Verbrechen schon eine Gewalttat?
Ein Kritiker hat seine Kritik übertitelt mit Killers of the Audience's Bladder, also die Blase des Publikums.
Also für Schwangere wirklich gar nichts, glaube ich.
Gar nichts, ja. Und man muss auf jeden Fall auch mal raus, um zu pinkeln. Und da muss man eigentlich nochmal sehen, weil dann hat man ja was verpasst.
Killers of the Pissing Moon. Ja, perfekt. Genau.
Also was ich auch auf jeden Fall empfehlen kann, ist das neue Album, oder das, glaube ich, einzige Album ist jetzt von Tiso Touchdown. Mega, ja, mega gut.
Das hast du mir gezeigt und das gefällt mir richtig gut. How Do You Sleep at Night
oder so heißt es. Interessanter Künstler, zieht euch rein.
Bist du dir sicher, dass
du
das nicht in der Achtsamkeitskur gehört hast, diese Frage?
Was wolltest du noch sagen? Killers of the Flower Moon.
Und The King of Second Chances, glaube ich, heißt es bei Netflix. Eine Doku, ja, über Mike Weck, der mehrere Baseball-Major, aber vor allem auch Minor-League-Teams ja so gemanagt und vor allem die ganzen Shows so orchestriert hat. Echt eine super, super spannende Geschichte von einem total verrückten Typen, wo man während dem Schauen denkt, mein Gott, ist das cool. Und nach dem Schauen denkt man sich dann, vielleicht auch ganz cool, dass wir nicht so sind.
Apropos spannende Typen, crazy Stories. Wir haben noch sehr viele spannende Gäste in den zukünftigen Folgen bei uns. Lutz van der Horst macht bitte seinen Köln-Quiz. Jan van Weide wird kommen. Arne Friedrich, der Fußballer, wird kommen. Ein Comedian, ein Stand-Up-Comedian aus den USA haben wir. Ich sage noch nicht, wer es ist. Ricarda vom Busenfreundin-Podcast, den YouTuber Helge Mark, die Podcaster-Dudes. Wir haben wirklich noch einige Specials, Guests und Special Guests bis Ende des Jahres im Köcher. Und das wird noch eine richtig, richtig wilde Zeit.
Der Köcher ist lang und tief, aber nicht ganz so lang wie der Scorsese-Film. Vielen lieben Dank. Apropos lang. Ich glaube, Thomas, wir entlassen die Leute jetzt in die Woche. Ich fand es fantastisch, mich mal mit dir hinzusetzen und mit dir zu reden. Und ich bin froh, dass es dir ein bisschen besser geht und ich hoffe, dass ich dir zur Seite stehen kann und meinen Kalender nicht so hoffnungslos zuballere in Zukunft, dass du mich dann immer aus der Scheiße rausreiten musst, mich aus der Scheiße raus meditieren musst. aber ich bin zuversichtlich. Ich bin ja eigentlich ganz zuversichtlich, dass unsere Zukunft einigermaßen lang noch andauern wird.
Ich denke auch.
Also da, wir
nicht
müssen,
so lang wie Killers of the Flower Moon.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen ein bisschen seltener noch Pipi in unserem Leben als während des Filmes. Aber
ja. Wie gesagt, holt euch Karten für Köln und Wien am 28. November und 3. Dezember, glaube ich.
Genau. Und schickt uns Fotos, wie ihr Wer stiehlt mir die Show schaut. Also macht wirklich so ein Happening draus. Ja. Holt euch Pappe Hazels, holt euch einen Plüsch Matthias Schweighöfer, einen gebackenen Florian David Fitz und den echten Joko, weil der macht eh alles. Ich glaube, den müsst ihr einfach anschreiben und fragen, Joko, hast du Bock zu kommen? Und wenn er Zeit hat, kommt er.
Und ihr müsst jetzt auch wirklich Hazel ein bisschen feiern, solange sie noch da ist. Also Hazel wird sich dann verabschieden im Dezember für ein halbes
dann
Jahr.
Tschüss, Leute.
Und wenn ihr es jetzt nicht genießt mit ihr, also wenn ihr Hazel nicht mögt, habe ich gute Neuigkeiten für euch. Ihr werdet sie dann bald eine lange Zeit nicht sehen
Moment,
müssen.
Ich habe aber auch schlechte Neuigkeiten für euch. Wenn ihr Hazel nicht mögt, wieso habt ihr euch knapp anderthalb Stunden Podcast mit mir angehört? Was ist denn los mit euch? Ja, Scheiße, seid ihr denn? Könnt ihr euer Handy nicht
bedienen? Ich weiß nicht,
regnet
wie die
das
Leute
so stark
draußen, einteilen,
dass der Touchscreen das selber eingestellt hat? Oder was ist los mit euch?
Das erinnert mich an, ich habe mal beim Radio gearbeitet, das ist ewig her in Ulm bei FreeFM. Und der einzige regelmäßige, dauerhafte Hörer war ein Kontrolleur, der geschaut hat, man nichts Falsches sagt. Also ob man nicht zu Drogenkonsum oder Gewalt aufruft und solche Sachen. Und
ach
ob,
so,
ob
nicht
GEMA,
mal so ein Faktencheck, sondern so ein Moral.
Naja, so ein, es war einfach wie ein Polizist, nur für Radio.
Liebe ich. Ich liebe Leute, die Polizisten spielen. Finde ich mega cool. Finde ich eine sehr sympathische Eigenschaft.
Ja, also wie gesagt, wir werden bald uns in eine Pause verabschieden. Der Podcast wird weiterlaufen, aber halt ohne Video. Und,
ich dachte, du sagst ohne uns.
Ohne uns.
Sondern einfach ein leeres Recording.
Ja.
Jeden Montag.
Nee. Ja, das ist ja eigentlich das Ziel, dass die Wildcard-Folgen irgendwann einfach nur irgendwelche Leute unterhalten sich und wir kuratieren das Ganze halt.
Genau, dass das dann so der Brandname ist.
Ja.
Das ist wie, dass jetzt Mickey Mouse auch nicht mehr in jedem Disney-Film mitmachen muss. Weißt du was, der hat sich auch einen Burnout drauf geschafft. Ey. Mein lieber Mann, wo der überall ist, der Mickey. Ja, ich freue mich sehr auf die Premiere von Disney Wish am 14. November in Berlin. Ihr könnt dort übrigens auch ein Meet and Greet mit mir gewinnen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, weil also ich bin ja immer da, wo ich bin. Ich habe ja jeden Tag ein Meet and Greet. Und ab dem 30. November gibt es das dann im Kino. Und jetzt jeden Sonntag 20.15 Uhr auf ProSieben, Wer stiehlt mir die Show? Und jeden Montag Hazel Thomas Hörerlebnis immer, immer weiter. Es geht einfach immer weiter.
Genießt es, macht's gut, bleibt gesund, steckt euch nicht mit Corona an. Es ist wieder ein Thema, leider.
Ja, und wenn ihr schon krank seid, dann werdet gesund.
Ja, wir sehen uns. Bis dann.
Tschüss.
Idee und Produktion Hazel und Thomas. Ton Benjamin Grimmeisen. Musik Young Kira. Aufgenommen im Thomas Studio mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH.